gerade dann auch in der Sonntagsschule gerne geben kann. Jesus kann auch niemanden übertrumpfen. Ohne Frage, Jesus muss unser Vorbild sein in allen Lebensbereichen. Aber heute frage ich mal ganz bewusst danach, wer sind denn die Menschen, die uns inspirieren? Menschen vielleicht aus unserem Umfeld, aus Familie und Gemeinde, aus Politik, Medien, Gesellschaft, Menschen aus der Weltgeschichte, aus der Kirchengeschichte vielleicht, die in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten gelebt haben. Ist ja heutzutage so, vielleicht war das noch nie anders, aber mir fällt das auf heutzutage, dass Menschen in der Regel nicht nur ein Vorbild haben, dem sie nachfolgen, sondern weil unsere Lebensbereiche immer mehr zersplittet sind und es ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche gibt, hat man auch unterschiedliche Inspirationen und unterschiedliche Vorbilder. Und wie stark jemand Vorbild ist, auch das variiert. Bei manchen Vorbildern, die würde man vielleicht sogar fast schon als Stars oder als Idole bezeichnen. Andere sind mehr, das ist auch so auf der persönlichen Ebene, kommt das häufiger vor, das sind mehr so Mentoren, die einen auch begleiten, die einem hilfreiche Ratschläge geben, mit denen man durchs Leben gehen kann. Und in der Internetgesellschaft, in der Gesellschaft, wo soziale Medien eine Rolle spielen, da kennt man mittlerweile ja auch den Begriff des Influencers. Das werde ich jetzt nicht näher erläutern, was das genau ist, aber auch Leute, die einfach Einfluss haben auf unterschiedlichen Gebieten. Mir geht es um Personen, deren Lebensstil, deren Lebensgeschichte, deren Leben uns in einem positiven Sinne begeistert und prägt und inspiriert und motiviert. Und das können das Christen und Nichtchristen sein, wobei wir natürlich, wenn wir auf Glaubensvorbilder schauen wollen, dass wir uns dann natürlich auf die Bibel und die Kirchengeschichte konzentrieren und darauf schauen. Mich persönlich fasziniert ganz besonders die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer immer. Und wer das kennt, mir gefällt vor allem die Version von Eric Metaxas. Der ein oder andere hat das Buch vielleicht schon mal gelesen oder gesehen. Wenn nicht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man bei dir, Mechthild, das Buch auch bestellen kann, wenn man möchte, von SCM Hensler das Buch. Es soll aber keine Schleichwerbung sein, ist ein gutes Buch. Und vor allem ist es seine Geschichte und Biografie, die mich immer wieder fasziniert. Erstmal seine Familiengeschichte, wo man auch schon einiges Interessantes über seine Prägungen erfährt. Dann lernt man etwas über seinen theologischen Werdegang, wie tief er verankert war in Jesus Christus und wie er immer wieder auch seine Zeitgenossen herausforderte, diesem Christus zu folgen. Und nie hatte er Probleme damit, seine Kämpfe offen zu stellen oder auch sein tiefes Verlangen auszudrücken, dass Kirche die Nöte von Sündern und von Schwachen sieht und gleichzeitig gegen die Missstände der Welt aufsteht. Und am Ende ist es vor allem sein Wille, auch für seinen Glauben und für seinen Herrn zu sterben, der fasziniert und das einfach beeindruckend ist. Es gibt natürlich viele andere Glaubensvorbilder, könnte man viele erwähnen, von Augustinus über Martin Luther bis hin zu Hudson Taylor. Da hat jeder seine eigenen vielleicht Inspirationen auch schon mitgenommen, Menschen, die einen beeindrucken. Und natürlich werden wir auch besonders in der Bibel fündig, im Hebräerbrief. Da gibt es eine ganze Aufzählung von solchen Glaubenshelden, die Wolke der Zeugen werden sie genannt, Hebräer 11 und 12. Man steht dabei aber natürlich auch so ein wenig in der Gefahr, dass man sagt, ja, das sind ja sehr außergewöhnliche Personen. Die sind inspirierend, aber ich werde an die natürlich nicht herankommen. Die haben mir einfach viel zu viel voraus im Glauben. Die sind vielleicht auch irgendwie besonders gesegnet. Weiß nicht, bin ich da der Einzige, dem das manchmal so geht, der vielleicht auch schon mal ermutigt war oder entmutigt war, wenn wir von großen Glaubenshelden lesen, deren Glauben wir gerne hätten, aber den wir gar nicht so bei uns selber in unserem Leben sehen. Und schwierig ist es dann vor allem bei einem Bonhoeffer oder bei einem Paulus auch, da kann man schon wenigstens auch hier und da so ein paar Schwächen sehen, wo wir sagen, das waren doch auch Menschen. Aber manchmal tauchen diese Personen in der Bibel auf und wir erfahren gar nicht viel über sie. Sie tauchen auf, sie verschwinden und alles, was wir erfahren, ist ihr großer Glaube. Und bei einer dieser Personen, bei denen das so ist, das ist der Stephanus, von dem wir erfahren. In der Apostelgeschichte lesen wir das vor allem in Kapitel 6, wo die ersten Christen mit den ersten innergemeindlichen Spannungen zu kämpfen hatten. Da ging es darum, wie die Witwen fair versorgt werden könnten, gerechte Versorgung erfahren würden. Und die Apostel, die waren sich einig, dass sie selbst zwar bei ihrer Hauptaufgabe bleiben sollten, bei dem Gebet und bei der Verkündigung, dass sie aber andere berufen wollten, sich um die Verteilung der Lebensmittel zu kümmern. 7 Personen setzten sie für diese Aufgabe ein und einer davon war der Stephanus. Dieser Stephanus war aber nun keiner, der jetzt im Hintergrund so ein paar organisatorische Aufgaben übernahm, sondern er stach sehr heraus. Ich lese uns ein paar Verse vor aus dem 6. Kapitel, die Verse 8 bis 15, wo wir Folgendes lesen über ihn. Stephanus war besonders begnadet. Gott hatte ihn mit einer Kraft erfüllt, in der er Wunder und erstaunliche Zeichen unter den Menschen wirkte. Doch eines Tages verwickelten ihn Leute, die zur Synagoge der Freigelassenen gehörten, in ein Streitgespräch. Es waren Juden aus Cyrene und Alexandria, Zilizien und der Asia. Doch sie waren der Weisheit, mit der Stephanus redete, und dem Geist, der aus ihm sprach, nicht gewachsen. Da hetzten sie heimlich ein paar Männer auf, die das Gerücht verbreiten sollten, wir haben gehört, wie er Mose und Gott gelästert hat. Damit brachten sie das Volk, die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen ihn auf. Sie fielen über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die aussagten, dieser Mensch greift in seinen Reden immer wieder unseren heiligen Tempel und das Gesetz an. Wir haben ihn selbst sagen hören, der Jesus von Nazareth wird diesen Tempel hier niederreißen und die Gebräuche verändern, die Mose uns im Auftrag Gottes übergeben hat. Alle im Rat blickten gespannt auf Stephanus und sahen sein Gesicht wie das eines Engels leuchten. Was ein Mensch, oder? Was für ein Mann Gottes, dieser Stephanus. Um für seinen Dienst in Frage zu kommen, das lesen wir noch einige Verse zuvor, da musste er folgende Voraussetzungen erfüllen. Er brauchte einen guten Ruf, das haben wir hier in dem Quiz gesehen, bei den Fragen. Er musste erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, er musste erfüllt sein mit Weisheit. Man liest auch, er hatte einen großen Glauben. Und jetzt erfahren wir, er war besonders begnadet, mit Gottes Kraft erfüllt. Er tat Wunder, er war dazu noch ein super Apologet, also jemand, der Fragen und Einwände bezüglich des Evangeliums klar und überzeugend beantworten konnte. Und dann, sein Gesicht war das eines Engels oder wie eines Engels. Boah, wie klein sehe ich dagegen manchmal aus, mit meinem Glauben. Ich weiß ja manchmal schon gar nicht, ja, welche Worte könnte ich denn wählen, um anderen das Evangelium zu verkünden, passend zu verkünden. Und dann noch Zeichen und Wunder, ein nahezu heiliges Engelsgesicht. Ich übertreibe natürlich bewusst hier ein wenig. Wir wissen, natürlich war auch der Stephanus kein Heiliger. Und dennoch weiß ich, dass sich viele Christen immer wieder auch unzureichend fühlen, wenn sie mit solchen Glaubenshelden, wenn sie sich da vergleichen. Das sollen dann meistens eher die Theologen sollen sich drum kümmern, die Pastoren, die da was machen. Die gute Nachricht ist, es ist kein Wettbewerb. Vergleiche sind auch eher, oder häufig jedenfalls, eher gefährlich als nützlich. Die Frage ist, wie lassen wir uns inspirieren? Es gibt einige Charakterzüge des Stephanus, die allgemein erstrebenswert sind für uns. Wir können uns zum Beispiel bemühen, ein Leben zu führen, das alleine durch den Lebensstil, egal ob jemand jetzt zuschaut oder nicht, dass das automatisch zu einem guten Ruf führt. Wir können uns auch nach Gottes Gegenwart in unserem Leben ausstrecken, Bibel lesen, beten, sodass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Immer mehr erfüllt werden. Wir können danach streben, Menschen der Gnade, begnadete Menschen zu sein. Dafür müssen wir häufig erstmal lernen, was bedeutet Gottes Gnade eigentlich für mein Leben und für die ganzen Kämpfe, die ich führe. Und wenn wir wissen, was wir glauben und warum wir glauben und wenn wir da immer mehr dazu lernen, indem andere uns unterrichten, indem wir selber davon viel erfahren, und wenn wir wissen, wie wir das unserem Umfeld kommunizieren können, dann kann uns auch das ein Stück Weisheit geben. Stephanus, der wurde nicht ausgewählt, weil die anderen Christen zwangsläufig ungeistlicher oder unbegabter waren, sondern weil er die Gaben für diesen Dienst hatte. Und als Gemeinde, da sind wir in allererster Linie zur Gemeinschaft miteinander und mit Christus berufen. Aber nicht jeder in dieser Gemeinschaft dient der Gemeinde in derselben Weise. Stephanus, der hatte seinen Platz gefunden, beziehungsweise wurde von Gott dazu berufen. Und die einfache Frage ist heute, zumindest jetzt zu Beginn dieser Predigt, wie kannst du der Gemeinde mit deinen Gaben dienen? Paulus spricht da natürlich noch viel detaillierter drüber, wenn er über die Geistesgaben spricht. Mir geht es heute nur mal um so eine einfache Frage. Kennst du die Gaben, das, was Gott dir gegeben hat, was du einsetzen kannst für ihn? Weißt du, wie und wo du das vielleicht auch machen kannst oder in welchem anderen Bereich du das noch machen könntest? Und ich sage einfach nur ganz schlicht hier, wenn nicht oder wenn du das herausfinden willst, dann sind ich und der Vorstand natürlich gerne bereit, dir auch bei dieser Suche ein Stück weit zu helfen, mit dir da voranzugehen. Als Gemeinde, da wollen wir uns mit dem Heiligen Geist erfüllen, so wie Stephanus, und da wollen wir sehen, wo wir im Reich Gottes am besten dienen wollen. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns dann genauso gebrauchen kann wie einen Stephanus und dass unsere Gesichter da manchmal für andere vielleicht genauso scheinen werden und strahlen werden. Die Geschichte von Stephanus ist hier aber ja noch nicht zu Ende. Mit aller Weisheit predigt er dann vor dem Hohen Rat. Apostelgeschichte Kapitel 7. Seine Botschaft kurz zusammengefasst: Israel hat sich Gott und seinem Wirken immer wieder widersetzt. Mittlerweile ist Gottes Wirken eben nicht mehr nur auf Israel und den Tempel begrenzt. Stephanus sagt: Ihr Unbelehrbaren und Unbeschnittenen, ja, unbeschnitten seid ihr an Herz und Ohren, andauernd widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist, genauso wie eure Väter. Heftige Worte. Und dennoch Teil des Evangeliums hier. Schließlich war Jesus ja einige Monate zuvor noch gekreuzigt und damit seine Botschaft abgelehnt worden. Und das musste das Volk Israel hier auch nochmal erfahren. Er predigt hier mit Weisheit, er versteht das auch sehr gut, das so zu erzählen, dass die Anwesenden wissen, um was es geht. Wir machen aber an dieser Stelle einen Zeitsprung, und zwar in das 19. Jahrhundert. Wir befinden uns in Indien. Wir treffen auf eine Familie, die in ihrem Dorf, in dem sie lebt, vor die Wahl gestellt wird. Entweder dem christlichen Glauben abzuschwören oder alternativ zu sterben. Und wie diese Geschichte weiterging, das schauen und hören wir uns jetzt an.
Das ist eine wahre Geschichte aus einem kleinen Dorf in Indien. In diesem Dorf lebte eine Familie, die zu glauben an Jesus Christus kam. Die anderen Dorfbewohner waren darüber so aufgebracht, dass sich ein wütender Mob vor ihrem Haus versammelte. Die Leute zerrten die Familie auf den Dorfplatz. Der Dorfälteste sagte zu dem Vater: Wenn du und deine Familie nicht eurem Glauben absagt, dann werdet ihr alle sterben. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte oder was er tun sollte. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte eines Liedes, das er selbst geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus übergeben hatte. Und so fing er an zu singen.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back.
Als er das sang, wurden seine Kinder ermordet. Man gab ihm eine zweite Chance. Diesmal ging es um das Leben seiner Frau. Doch setzte er sein Lied fort.
Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back.
Nach ihrem tragischen Tod gab man ihm eine letzte Möglichkeit. Diesmal, um sich selbst zu retten. Doch er fuhr fort zu singen.
The cross before me, the world behind. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Obwohl diese Familie an jenem Tag starb, geschah etwas Bemerkenswertes. Ein Samenkorn wurde in das Herz des Dorfältesten gepflanzt. Im Laufe der Jahre begann es zu keimen und zu wachsen. Und eines Tages rief er das ganze Dorf zusammen auf dem gleichen Platz. Er sagte seinen bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er sich dafür entschieden habe, mit Jesus Christus zu leben. Es gab ein Fest und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das Evangelium verbreitete sich nicht nur in diesem Dorf, sondern in der ganzen Gegend. Die Leute hatten echten Glauben gesehen. Und sie erfuhren, wie Gott wirklich ist. Durch eine Familie, die glaubte und opferbereit war, selbst im Angesicht des Todes.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Diese Worte, die er damals gesungen hat, dieser indische Familienvater, formte der indische Pastor Sadhu Sundar Singh zu einer christlichen Hymne. Die Melodie wurde Assam genannt, nach dem indischen Staat, in dem diese Ereignisse geschahen. Und William Jensen Reynolds arrangierte 1959 eine Version, die dann in die Gesangbücher Einzug erhielt und die in den Vorträgen und Evangelisationen von Billy Graham häufig gesungen wurde. Auf Deutsch heißt das Lied: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück. Zurück zu Stephanus. Apostelgeschichte 7, Verse 54 bis 60. Als die Mitglieder des Hohen Rates das hörten, gerieten sie in solche Wut über Stephanus, dass sie mit den Zähnen knirschten. Aber Stephanus war mit dem Heiligen Geist erfüllt und schaute gespannt auf zum Himmel hinauf. Er sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus an Gottes rechter Seite stehen. Ich sehe den Himmel offen, sagte er, und der Menschensohn steht an der rechten Seite Gottes. Da schrien sie laut auf, hielten sich die Ohren zu und stürzten sich miteinander auf ihn. Dann zerrten sie ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Dabei legten sie die Zeugen ihre Obergewänder vor einem jungen Mann hin, der Saulus hieß. Stephanus betete, als sie ihn steinigten. Herr Jesus, sagte er, nimm meinen Geist auf. Auf die Knie gestürzt, rief er noch einmal laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Mit diesen Worten starb er. Stephanus war der erste Zeuge für Jesus Christus, der sterben musste. Märtyrer, so nennt man sie, heißt nichts anderes, ist griechisch und heißt nichts anderes als Zeuge. Wir lesen, wie er Christus sieht, und zwar stehen sieht, an seiner Seite, stehend wie ein Verteidiger im Gericht. Ja, Jesus war, genauso wie er es versprochen hatte, bis ans Ende der Zeit bei seinen Nachfolgern. Und so folgte Stephanus seinem Herrn bis ans Ende. Nicht nur bis in den Tod hinein, sondern auch bis in das hinein, was Christus selbst am Kreuz tat, nämlich um Vergebung zu bitten für seine Verfolger. Der Mann aus Indien war erfüllt mit dem Heiligen Geist und bereit, bis ans Ende zu gehen. Er war entschieden, Christus zu folgen und davon nicht umzukehren. Und er war sogar bereit, Jesus auch zu bezeugen, obwohl das den Tod der eigenen Familie und sein eigenes Leben bedeutete. Ich könnte noch eine dritte Person hinzufügen, Dietrich Bonhoeffer. Über seine Hinrichtung wirklich nur Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges lesen wir folgende Worte des Lagerarztes des Konzentrationslagers, in dem er gefangen war. Am Morgen des betreffenden Tages, etwa zwischen 5 und 6 Uhr, wurden die Gefangenen aus den Zellen geführt und die kriegsgerichtlichen Urteile verlesen. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so Gott ergeben sterben sehen. Und man könnte noch eine vierte Geschichte dazu fügen und natürlich noch viel weitere. Jim Elliot, Mitte des letzten Jahrhunderts, Missionar in Ecuador, der dabei umkam. Später kam der Stamm, in dem er predigte, zum Glauben, auch durch das Engagement seiner Frau. Elissa war 2014 in Ecuador und auch in diesem Stamm. Und in der Landessprache oder in der Stammessprache dieses Stammes hat dieser Stamm das Lied gesungen, das wir eben gehört haben. Ich bin entschieden zu folgen Christus. Warum erzähle ich diese Geschichten? Erstmal muss ich sagen, warum ich sie nicht erzähle. Ich erzähle sie nicht, um Angst zu verbreiten. Das würde dem Geist, den wir bekommen haben, der kein Geist der Furcht ist, sondern ein Geist der Liebe und Kraft und Besonnenheit, widersprechen. Und ich erzähle diese Geschichten auch nicht, weil ich glaube, dass wir alle jetzt für unseren Glauben irgendwie körperlich sterben müssten, so wie diese vier Personen. Das ist ja genau das, was uns von den Glaubensrichtungen und Religionen unterscheidet, die denken, dass nur dann, wenn ich das tue und dafür sterbe, ich die Chance auf die Ewigkeit habe. Und ich erzähle sie auch nicht, weil ich glaube, dass wir Verfolgung aktiv suchen müssen. Nirgends ruft Gott uns dazu auf, dass wir uns willentlich in Verfolgung begeben sollen, damit wir auch ja verfolgt werden. Ich erzähle es auch nicht, weil ich glaube, dass Gott uns jetzt generell aufruft, unsere Familien so links liegen, am besten sterben zu lassen für den Glauben. Und ich erzähle die Geschichten auch nicht, weil ich sagen möchte, das sind die besonders Heiligen des Glaubens und unser Glaube ist ganz klein und ganz schlecht. Nein. Nichts davon ist die Intention. Ich erzähle diese Geschichten, weil ich uns alle, und damit meine ich wirklich uns alle, inklusive mir selbst, daran erinnern möchte, dass Nachfolge etwas kostet. Für unsere Errettung und für die Möglichkeit der Nachfolge hat Christus alles bezahlt. Mit seinem Leben. Der Preis war nicht billig. Die Nachfolge selbst aber kostet etwas. Und das haben diese Menschen, von denen wir hier gehört haben, das haben die erlebt. Dass Nachfolge manchmal sogar wirklich das ganze Leben kosten kann. Und darauf weist Jesus hin, wenn er es sagt, bei Lukas lesen wir das zum Beispiel, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. In der Bibelstunde haben wir kürzlich mal über den reichen Jüngling gesprochen und auch über Habgier davor gesprochen. Und der Tenor war, es geht nicht um die Frage nach dem Geld, ob Geld jetzt wichtig ist oder unwichtig ist, sondern die Frage ist, woran hängt mein Herz? Woran hängt mein Herz? Hängt es bis zum Letzten an meiner Familie, an meinem Beruf, an mir selbst, dem, was ich empfinde und möchte in diesem Leben? Bei Stephanus, dem Mann aus Indien, bei Dietrich Bonhoeffer und bei Jim Elliot war das klar, dass ihr Herz an Jesus hängt. Woran hängt dein Herz? Nachfolge kostet. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie kann sich das denn bemerkbar machen in meinem Leben, wenn ich ja jetzt eben nicht herumrennen soll, um mich bewusst in Gefahr und Verfolgung zu begeben? Nachfolge kostet. Das beginnt da, wo dich genau diese Verse, von denen wir hier gelesen haben, und die Geschichten, von denen wir gehört haben, wo dich das beunruhigt. In guter Weise beunruhigt. Mir geht das so. Mich beunruhigt das. Und ich denke wirklich, ist das auch von mir gefordert? Welche Kosten hat mein Leben, meine Nachfolge? Und es ist gut, wenn uns das erstmal in Aufruhr bringt, wenn uns das erstmal beunruhigt, weil es zeigt, dass der Geist Gottes an uns arbeitet und uns herausfordert. Und es geht dann natürlich weiter, da wo ich mich auch herausfordern lasse, zum Beispiel meine schlechten Gewohnheiten und Abhängigkeiten. Ja, wenn ich sie nicht hinter mir lassen kann, dann sie doch zumindest in Angriff zu nehmen und daran zu arbeiten, gegebenenfalls auch mit der Hilfe anderer. Es passiert dort, wo ich mich auch als Glied einer ganzen Gemeinschaft verstehe, einer Gemeinschaft von Christus-Nachfolgern, deren Interessen letzten Endes höher steht als meine eigenen Interessen. Es passiert da, wo ich das Leid, das mir persönlich widerfährt, und davon kann jeder von uns ein Lied singen, wo ich das Leid, das mir vielleicht auch widerfährt, weil mich Familienmitglieder oder Freunde nicht ernst nehmen mit meinem Glauben, da wo ich dieses Leid besser einordnen kann. Wir sollen Leid natürlich nicht suchen, aber wir sollen auch nicht überrascht sein, wenn es auftritt. Christus hat auch gelitten und zwar für uns, wenn wir das einordnen können. Da passiert Nachfolge. Es passiert dort, wo ich natürlich auch eintrete für das, was Gott wichtig ist. Und dazu brauchen wir, wir haben es vorhin schon gesagt, eine tiefe Bibelkenntnis und dann natürlich auch eine passende, gute Theologie dazu und wahrscheinlich auch Schulung darin, wie ich das in meinem Umfeld weitergeben kann, wie ich mit meinem Umfeld auf Jesus hinweisen kann. Nachfolge passiert da, wo ich mich immer wieder neu dazu herausfordern lasse, Jesus in meinem Alltag zu suchen. Und wer sich mit Dietrich Bonhoeffer noch ein bisschen näher auskennt, mit seinen Seminaren, die er hatte, wo er wirklich auch sehr viel Zeit für Gott in Anspruch nahm. Gebetszeiten. Und das auch auf an seine Schüler weitergab. Da wissen wir, wie radikal das auch sein kann, uns da herausfordern zu lassen. Und die Frage ist nicht, wo sind wir in dem Ganzen? Die Frage ist nicht, wie weit sind wir schon gekommen und haben wir diese Checkliste schon erfüllt oder sind wir die Allerbesten und sind wir nur noch einen Schritt von einem Mann hier aus Indien entfernt oder einem Stephanus entfernt? Nein, die Frage ist, ob wir offen sind dafür, uns genau für diese Form von Nachfolge herausfordern zu lassen. Nicht um uns Angst zu machen oder unseren bisherigen Glauben klein zu reden, sondern weil die Frage ist, ob wir bereit sind, uns in unserer aktuellen Hingabe herausfordern zu lassen, damit unser Fundament auch neu gefestigt wird und damit wir entschieden sind und werden, Jesus zu folgen. Nachfolge kostet und sie fruchtet. Die Dorfältesten, die erkannten an der Hingabe des Mannes, dass an diesem Jesus etwas dran sein musste. Menschen fanden zum Glauben. Die kostenreiche Nachfolge fruchtete. In Apostelgeschichte 8 erfahren wir, wie die Verfolgung der Christusnachfolger immer stärker wurde und Christen aus Jerusalem flohen. Und damit waren sie keine schlechten Nachfolger, also die Feiglinge, die sich jetzt halt nicht der Verfolgung stellen. Nein. Sondern Gott nutzte das dazu, um das wahrzumachen, was Stephanus und die Apostel schon theologisch davor ausgeführt hatten, nämlich dass Jesus Christus Herr ist, und zwar nicht nur in Jerusalem und nicht nur in Israel, sondern in aller Welt, mit allen Sprachen, die es gibt. In Indien, in Ecuador, in Deutschland, in Israel. Menschen sollen überall von ihm erfahren. Überall da fruchtete das. Paulus sagt im Philipperbrief: Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass alles, was mir hier zugestoßen ist, und damit meint er höchstwahrscheinlich gerade auch seine Gefängnisaufenthalte, dass das die Verbreitung des Evangeliums gefördert hat. Und Tertullian, einer dieser bekannten Kirchenväter aus den ersten Jahrhunderten, der hat mal ein bisschen provokant gesagt: Das Blut der Märtyrer ist der Same des Evangeliums. An dieser Stelle beenden wir unsere Reihe Gemeinde und Geist über diese Erlebnisse der ersten Christen in den ersten Apostel oder in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte. Wir haben gesehen, wie Gottes Geist die Gemeinde erfüllte, wie die Mauern von Begrenzungen fielen, wie Gottes Licht deutlich aufleuchtete, wie die Gemeinde der neue Tempel war und ist. Und wir nehmen mit, dass uns die Prinzipien dieser Ereignisse immer noch gelten, auch wenn wir neu lernen müssen, was sie für unseren Lebensalltag, für unsere Welt hier bedeuten. Und heute, da wollen wir uns fragen lassen, wissen wir, wo unser Platz in der Gemeinde ist und wo Gott uns und was Gott uns für Gaben gegeben hat? Und lassen wir uns herausfordern, unsere Bereitschaft zur Nachfolge zu beleuchten. Und zwar nicht, um dann enttäuscht zu sagen, vielleicht wie der reiche Jüngling, naja, jetzt gehe ich halt weg vom Glauben. Sondern damit wir uns immer wieder in die gnädigen und weiten Arme Christi führen lassen, dem zu folgen, es sich absolut lohnt. Wir bekommen zugesagt von Jesus: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Darum sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Alle Welt, alle Sprachen, alle Kulturen sollen von Jesus erfahren. Und häufig beginnt das schon hier vor der eigenen Haustür. Die Frage, die wir uns fragen lassen, ist: Sind wir entschieden zu folgen Jesus? Amen.